Das Leben ist kein Ponyhof? Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SOVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kein Ponyhof. Mein Name ist Stefanie Jekel, ich bin die Pressesprecherin des SOVD in Niedersachsen und mir gegenüber sitzt meine geschätzte Kollegin Katharina Lorenz, unsere Expertin für Sozialrecht und Sozialpolitik. Hallo Katharina.
Hallo Steffi.
Hi.
Hi.
Ich freue mich auf unsere heutige Folge, weil wir ein ganz, ganz wichtiges Thema im Gepäck haben und zwar geht es heute um das Thema Organspende.
Genau.
Weil viel zu wenig Menschen sind noch immer Organspender in Deutschland. Mhm. Es gibt viel zu wenig Menschen, die einen Organspendeausweis ausgefüllt haben und gesagt haben, ja, ich möchte Organspenden oder nein, ich möchte nicht. Das kann man ja auch machen.
Genau.
Wichtig ist aber, dass man irgendeine Entscheidung trifft in seinem Leben und dass man den Organspendeausweis ausfüllt und am besten tatsächlich auch immer mit in seinem Portemonnaie hat.
Ganz wichtig, genau.
Und es gibt ja vor allen Dingen auch verschiedene Arten der Organspende. Es gibt eine Lebensspende, wie ich gelernt habe. Und es gibt eine sogenannte postmortale Spende, wie ich auch gelernt habe.
Genau.
Darüber sprechen wir gleich nochmal, auch in dem Fall, den du uns mitgebracht hast. Außerdem haben wir einen spannenden Gast, eine Gästin heute.
Ja.
Sie ist selber zweifach transplantiert, hat einmal eine Lebensspende und einmal eine postmortale Spende bekommen. Und erzählt uns, warum das notwendig war, wie so ihre Erfahrungen sind, wie es ihr geht und einfach so, ne, plaudert so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Erstmal möchte ich aber gerne zu dem Fall kommen, den du uns mitgebracht hast. Wer ist da zu uns in die Beratung gekommen und vor allen Dingen, was haben wir als SOVD eigentlich mit dem Thema Organspende zu tun? Das habe ich mich so erst gefragt.
Genau.
Erzähl mal bitte.
Ja, tatsächlich haben wir was damit zu tun, weil es da natürlich auch einen sozialrechtlichen Zusammenhang gibt. Ne? Das heißt also, wenn ich ein Organ transplantiert bekomme, dann ist das natürlich eine Operation und da entstehen möglicherweise natürlich daraus halt auch irgendwelche Ansprüche gegenüber Leistungsträgern, die ich habe. Also von daher hat das schon was mit dem SOVD erstmal grundsätzlich zu tun, genau.
Ja.
Und zu uns in die Beratung, das war recht interessant, kam ein Ehepaar, Herr und Frau Bauer. Und die wollten sich eigentlich mal so ein bisschen erkundigen, wie das jetzt ist, wenn der Herr Bauer seiner Frau eine Niere spendet.
Ah, okay. Also das heißt, Frau Bauer hatte Nierenprobleme, also Nierenversagen wahrscheinlich oder irgendwie
sowas
ähnliches.
Genau, also die hatte eine angeborene Nierenerkrankung. Der Gesundheitszustand hatte sich in den letzten Jahren dramatisch verschlechtert, sodass sie an die Dialyse musste, also an diese sogenannte Blutwäsche.
Ja.
Das heißt also, dreimal in der Woche musste sie in ein Dialysezentrum.
Und dreimal in der Woche?
Dreimal in der Woche, genau. Also ihr ging es halt richtig, richtig schlecht. Und das war für das Ehepaar im Grunde halt eigentlich kein Zustand mehr.
Ja.
Und sie hatten dann halt überlegt, was sie machen. Sie stand natürlich auf der Warteliste für ein Organ, aber du hast es ja eben schon erwähnt, es gibt halt einfach viel zu wenig Organe, die tatsächlich transplantiert werden in Deutschland. Das sieht in anderen europäischen Ländern besser aus, aber gerade in Deutschland ist es halt ein großes Problem. Das heißt, Menschen warten teilweise wirklich Jahre auf ein Organ, was sie dringend benötigen. Und viele versterben halt einfach auch vorher, weil kein Organ transplantiert werden kann. Genau.
Das hat was mit der sogenannten Widerspruchslösung, glaube ich, zu tun, dass das in anderen Ländern vielleicht ein bisschen anders gehandhabt wird. Ne? Ich glaube, da sprechen wir nachher mit unserem Gast, glaube ich, auch nochmal zu dem Thema Widerspruchslösung. Oder wie ist das mit dem Organspendeausweis? Aber in Deutschland ist es ja so, dass du aktiv einer Transplantation zustimmen musst.
Genau.
Ne? Und es gibt Länder, da ist es genau andersrum. Da wird erstmal angenommen, wenn du nicht widersprichst, bist du bereit, deine Organe zu spenden.
Genau. Also in Deutschland ist es so, ne, du hast diesen Organspendeausweis, dann ist die Situation relativ klar.
Ja.
Also dann bist du tatsächlich halt auch als Spender entweder registriert in dem Moment, das heißt, du hast zugestimmt, oder aber auch nicht. Wenn der mutmaßliche Wille nicht tatsächlich dann erklärt werden kann, aus welchen Gründen, oder du hast hast keinen Organspendeausweis, dann ist es auch so, dass Angehörige zustimmen können. Aber die kommen natürlich in eine Situation, die nicht besonders schön ist.
Ja. Also es ist so ein bisschen wie beim Thema Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht.
Genau.
Eigentlich ist das eine Entscheidung, die man zu Lebzeiten treffen sollte.
Ja.
So, möchte ich Organe spenden, ja oder nein? Oder ne, beim Organspendeausweis gibt es ja auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte nur das oder die Organe spenden oder ich möchte auf gar keinen Fall diese Organe spenden. Ne? Oder man kann ja auch angeben, dass man zum Beispiel kein Gewebe spenden möchte. Oder ich glaube, die Hornhaut, die Augen der Hornhaut, kann man auch rein theoretisch spenden.
Oder überhaupt. Ne? Haut könnte man auch rein theoretisch spenden.
Kann man spenden, man kann aber auch sagen, das möchte ich nicht. Genau. Also es ist nicht so, dass man nur Ja oder Nein sagen kann, sondern man kann da auch tatsächlich seine Auswahl treffen.
Es gibt vielfältige Möglichkeiten.
Und das sollte man tatsächlich auch tun, damit eben, wie du sagst, wenn man seinen eigenen Willen nicht mehr äußern kann, und das ist ja gerade bei einer postmortalen Spende so, da ist ja dann der Hirntod festgestellt worden.
Genau.
Da kann man dann ja nicht mehr sagen, ob man spendebereit wäre oder nicht. Und damit man das eben nicht seinen Angehörigen überlässt, sollte man sich darüber zu Lebzeiten Gedanken machen. Ne?
Genau. Das hat man in der Folge mit der Patientenverfügung ja auch schon mal im Grunde halt relativ klar auch nochmal dargestellt. Genau. Genau, und hier war es jetzt so, sie stand auf der Warteliste für halt eine neue Niere und die Ärzte hatten ihr gesagt, naja, das kann halt auch noch ein bisschen dauern.
Und die waren ja beide auch, glaube ich, noch relativ jung, ne?
Genau, also sie war 33 und er war 35 und sie sagten, also das ist im Grunde halt momentan eine Situation, mit der sie einfach ganz schwer umgehen können. Für sie war es natürlich halt total problematisch, weil Berufstätigkeit in dem Maße war ja auch gar nicht mehr möglich. Also wenn man dreimal in der Woche halt zur Dialyse muss, dann ist natürlich auch ganz klar, ne, allein wegen der Fahrzeit und dann
ist
die
auch anstrengend.
Total anstrengend, ja klar. Also sie sagte dann halt auch, nach so einer Blutwäsche bist du halt auch erstmal irgendwie ein paar Stunden oder auch einen ganzen Tag dann halt erstmal ausgenommen. Von daher arbeitete sie auch nur noch Teilzeit und sie merkte halt, sie wurde eigentlich immer schwächer und das tat ja halt auch nicht gut, weil so eine Dialyse kann man ja auch nicht unendlich halt irgendwie weiterführen.
Ach so, das heißt, es ist irgendwie klar, also das hat jetzt nicht nur dieser Wunsch nach einer Lebendtransplantation möglicherweise oder so, hat nicht nur was damit zu tun, dass es natürlich, dass so eine Dialyse anstrengend ist für den Körper oder dass es halt natürlich für den Alltag schwierig ist, sondern man kann es tatsächlich, es ist kein adäquater Ersatz für eine funktionierende Niere. Das
kann 30 Jahre machen.
Das hätte sie in ihren 30ern nicht bis zur Rente durchziehen können.
Nein, das kann man nicht machen, weil irgendwann versagen tatsächlich halt einfach auch die Organe. Also die Niere hat ja so eine Funktion, dass sie im Grunde halt Giftstoffe filtert.
Ja.
Und durch die Blutwäsche kann das natürlich halt aufgehalten werden, aber der Gesundheitszustand verschlechtert sich natürlich trotzdem halt irgendwann.
Ja.
Deswegen war die Überlegung, okay, welche Möglichkeiten gibt es noch? Und da hatten sie sich halt erkundigt. Und sind darauf gestoßen, der Hausarzt hatte das halt dann auch mitgeteilt, dass es ja auch die Möglichkeit einer Lebensspende gäbe.
Ja.
Ich weiß nicht, prominentes Beispiel ist, glaube ich, unser Bundespräsident, ne, der hat ja auch seiner Frau eine Niere gespendet.
Ach so, stimmt, ja.
Ne, genau, also das ist ja, glaube ich, vor ein paar Jahren mal so ein bisschen durch die Medien gegangen. Und der sagte, natürlich wäre das auch eine Möglichkeit überlegen Sie sich das halt einfach mal.
Also das heißt, ich müsste mir als Betroffene dann jemanden suchen, der von den Parametern her passt?
Genau, also es gibt dann eine medizinische Untersuchung. Man guckt halt, ob das vom Gewebe her passt. Man guckt, ob das von verschiedenen Faktoren her passt, weil je besser natürlich diese Faktoren miteinander harmonieren, desto größer ist natürlich die Chance, dass das Organ auch nicht abgestoßen wird. So. Und das muss natürlich vorher geklärt werden. Besteht denn überhaupt die Möglichkeit, weil die ja auch nicht blutsverwandt sind, überhaupt die Möglichkeit, dass tatsächlich der Mann seiner Frau dann auch die Niere spenden kann?
Okay, wo du das gerade sagst, ich nehme mal an, bei Verwandten, also bei Angehörigen, ist es möglicherweise leichter, die Niere zu spenden, weil die Parameter einfach besser zusammenpassen können, möglicherweise.
Können, ne? Möglicherweise, genau. Aber wie gesagt, eine Blutsverwandtschaft muss da halt auch gar nicht vorhanden sein.
Ja.
Genau, und das hatten sie sich dann halt einfach mal überlegt, hatten dann geschaut, was müssen wir überhaupt machen. Also es gibt verschiedene Voraussetzungen, damit das überhaupt erstmal möglich ist. Das heißt, derjenige, der spendet, muss natürlich volljährig sein, also über 18 und muss einwilligungsfähig sein. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Es muss so eine ärztliche Untersuchung stattgefunden haben, wo man halt einfach guckt, okay, es muss eine Aufklärung gegeben haben.
Wollte ich gerade sagen,
ganz wichtig.
Weil der Spender lebt dann ja auch nur mit einer Niere weiter.
Genau, genau.
Und es muss ihm oder ihr dann ja auch klar sein, was das möglicherweise auch an gesundheitlichen Konsequenzen später mal mit sich bringen kann. Ne?
Also grundsätzlich sagen die Ärzte, das ist halt eigentlich tatsächlich unproblematisch erstmal, weil tatsächlich die Niere nach kürzester Zeit, also wenn man jetzt eine Niere nur noch hat, die verbleibende Niere dann im Grunde die Funktion der entfernten Niere dann übernimmt.
Ja, okay.
Und dann zu 70-80%. Das heißt also, eigentlich ist es dann im Grunde gar kein Problem. Und man muss auch nicht irgendwie eine lebenslange Diät durchführen.
Ja.
Das heißt also, auch da ist es halt so, dass die Auswirkungen auf die Lebensgestaltung eigentlich erstmal grundsätzlich relativ undramatisch sind. Man hat natürlich eine Wunde, das ist klar, mhm. da kann sich natürlich halt auch während der OP, gibt es natürlich auch Gefahren.
Ja.
Es und ist darüber halt eine, muss halt aufgeklärt werden.
Genau, es
werden.
Ist halt eine OP.
Genau.
Und das, die hat halt, bringt halt die Risiken genau, mit sich, die eine OP genau. mit sich bringt. Und natürlich muss man auch wissen, wenn man nur noch eine Niere hat und die irgendwann versagt,
genau.
dass man dann selber auf eine genau. Spende angewiesen genau. sein kann.
Und das muss demjenigen mhm. natürlich auch klar sein, dass da schon gesundheitliche Risiken natürlich dann halt mhm. irgendwie mit verbunden sind. Und je älter man wird, kann es natürlich dann tatsächlich auch Auswirkungen gegebenenfalls haben. Mhm. So, und das muss in so einem Aufklärungsgespräch auch sehr klar im Grunde auch kommuniziert werden. Das heißt, das ist notwendig. Und dann gibt's auch eine Lebensspende-Kommission. Das heißt, okay. die ist zusammengesetzt aus Ärzten, aus Psychologen und aus Juristen. Mhm. Und die müssen über so einen Antrag dann tatsächlich entscheiden, ob man dem auch zustimmen kann.
Das heißt, ach so, das heißt, wenn ich eine Lebensspende empfangen oder geben möchte, dann genau. muss ich einen Antrag bei der, wie heißt es,
Lebensspendekommission.
Bei der Lebensspendekommission stellen. Mhm. Und wenn die, also angenommen, vielleicht sagst du gleich.
Also ich muss den Antrag nicht stellen, aber das wird dann automatisch tatsächlich halt dann,
okay.
genau,
ja.
erfolgt dann dort.
Also rein theoretisch können die aus bestimmten Gründen ja. auch sagen, nein, ja. das geht nicht.
Klar.
Weißt du, was das für Gründe sein könnten?
Naja, wenn jemand zum Beispiel unter Druck gesetzt wird, emotional, oder wenn es halt möglicherweise
Geld
gibt. Ja, klar, ja. natürlich, da muss man halt auch einfach drauf achten. Also das heißt, wenn aus ethischen Gründen dann gesagt wird, nee, das können wir hier so nicht im Grunde zulassen, dann kann es auch sein, dass diese Lebensspende untersagt wird. Genau.
Also das heißt, diese Kommission guckt sich wirklich jeden einzelnen ja. Fall
genau, die gucken sich das
bei
ganz
Lebensspenden
genau
an. Mhm. Und beurteilen, ne, ist das ethisch in Ordnung oder genau. könnte das irgendwie.
Genau, könnte da möglicherweise
okay,
irgendwie
könnte
was.
Könnte
so,
ein bisschen shady sein.
Genau,
okay.
genau. Mhm. Ist ja auch vollkommen in Ordnung.
Ja,
also,
na klar,
ne, muss,
na
muss
klar,
halt einfach sein.
Das, ich wusste das gar nicht. Genau. Ich habe gedacht, diese Entscheidung liegt dann, weiß ich nicht, bei den Ärzten oder irgendwie sowas, genau. die dann natürlich die Leute auch persönlich kennen, die Patientinnen und Patienten, und dass
und
die dann
nee.
Natürlich irgendwie sagen, okay, wenn denen auffällt, das könnte irgendwie ein bisschen seltsam sein, dass dann irgendwie klar ist, okay, nee, diese Spende gibt's nicht. Ich wusste nicht, dass es da
genau.
eine eigene
genau.
Kommission für gibt. Aber
ja.
klar, ist
ja.
gut und wichtig.
Genau.
Okay.
Und dann muss natürlich halt der Empfänger auch auf der Warteliste stehen. Also für ein Organ. Das heißt, es muss damit schon zum Ausdruck gebracht werden, so, der steht da jetzt schon auch seit einiger Zeit auf der Warteliste
ja.
und ist halt einfach auch die Zeit möglicherweise halt gekommen. Also das heißt, das waren alles so Voraussetzungen, die sie dann halt vorher schon mal abgeklopft haben, und eigentlich war dann relativ klar, okay, also er möchte dann halt diese Niere seiner Frau halt auch spenden.
Mhm.
So, und rechtlich war jetzt so die Frage, okay, also ne, es ist ja im Grunde schon eine OP, die ist ja auch nicht ohne Risiken. Wie bin ich denn dann überhaupt abgesichert? Das heißt also, welche sozialrechtlichen Gegebenheiten, worauf habe ich Anspruch zum Beispiel, auf welche Leistung habe ich Anspruch? Und das wollten sie ganz gerne einfach mal in so einem Informationsgespräch geklärt haben.
Ach, da waren sie aber sehr schlau, das schon mal vorher abzuchecken.
Ich fand das gut.
Ich hätte
ja.
gedacht, naja,
ich mach das jetzt auch.
Also natürlich jetzt auch nicht, aber
ach,
ich hätte
ja.
jetzt irgendwie so gedacht, naja, was soll es da schon irgendwie für Voraussetzungen oder welchen Anspruch habe ich schon auf Leistungen? Normal
wird schon gut
halt.
Gehen. Ja, die
also
waren sehr korrekt.
Ja,
also ich fand das wirklich ganz
also.
Gut. Letztendlich ist das ja auch in Ordnung, weil es war klar, dass sie natürlich halt auch aufgrund ihres Gesundheitszustandes jetzt auch selbst nach dieser Lebensspende natürlich erstmal auch Zeit gebraucht hätte, um auch wieder richtig zu gesunden und auch dann wieder arbeitsfähig zu werden.
Ja.
Und der sagte, natürlich ist das Risiko dann natürlich schon recht groß. Wir möchten irgendwie abgesichert sein. Wir möchten halt auch gucken, dass es halt finanziell soweit auch irgendwie gehandhabt wird.
Ja.
Und da fand ich das eigentlich eine ganz, ganz gute Idee.
Ja, also ich hätt nur nicht dran gedacht, aber ein Hoch auf das Ehepaar Bauer, dass sie da ne, so schlau waren.
Genau.
Aber welche Bereiche betrifft das denn ganz genau?
Bei der Lebensspende?
Ja, bei der
genau.
Lebensspende, bei den beiden jetzt.
Genau.
Was gibt es da denn für Ansprüche generell oder vielleicht auch für besondere Ansprüche, die man irgendwie erstmal nicht so auf dem Plan hat?
Genau. Also erstmal hast du das normale Leistungsspektrum, wenn du halt irgendwie eine OP hast oder so. Das ist ja klar. Also die OP wird natürlich bezahlt und all das. Das ist ja natürlich logisch.
Ja.
Und nach der OP ist es dann auch so, du hast natürlich einen Anspruch auf eine Entgeltfortzahlung. Das heißt gegenüber deinem Arbeitgeber erstmal. Das heißt,
also
wenn
ganz
du nach
normal,
der OP,
wenn ich krankgeschrieben bin.
Genau, wenn du krankgeschrieben bist, ne, wenn es nach der OP halt so ist, dass du... Du bist ja auch erstmal im Krankenhaus, dann brauchst du vielleicht auch ein paar Tage, um dich zu regenerieren, und
ja.
dann würdest du halt ganz normal erstmal Entgeltfortzahlung halt bekommen vom Arbeitgeber. Bis zu 6 Wochen.
Ja.
Das heißt, du kriegst dein normales Netto halt einfach erstmal weitergezahlt.
Also wie jeder andere Arbeitnehmer auch.
Genau, genau. Und das war bei ihm jetzt auch unproblematisch. Er war jetzt irgendwie nicht selbstständig oder sowas. Okay. Von daher war das kein Problem. Genau. Und dann ist es so, normal, wie auch sonst normal, dass du ja einen Anspruch hast auf Krankengeld.
Ja, so. Nach den 6 Wochen.
Nach diesen 6 Wochen. Das heißt, wenn jetzt nach der OP tatsächlich irgendwie Komplikationen ergeben hätten und man hätte jetzt gesagt, okay, also er ist länger als diese 6 Wochen krank, dann hat er auch Anspruch auf Krankengeld. Und da gibt es tatsächlich eine Besonderheit, das hat man 2012 verbessert, diese sozialrechtlichen Regelungen für Spende, also für Spender und Spenderinnen. Und hat gesagt, naja gut, wenn die Krankengeld bekommen, normalerweise bekommst du ja irgendwie 90% von deinem letzten Netto.
Ja.
Und bei denjenigen, die dann eine Lebensspende, also dazu bereit sind, die bekommen dann 100%. Das heißt, die bekommen auch während der Zeit des Krankengeldes auch 100% weiterhin. Das heißt also das volle Netto.
Ja.
Das ist zum Beispiel auch so eine Verbesserung, die man da eingeführt hat.
Okay.
Was grundsätzlich ja auch zu begrüßen ist.
Ja,
ne?
Auf jeden Fall.
Ja, 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 genau. Das war jetzt erstmal so für ihn halt ganz wichtig. Und dann ging es natürlich nochmal so um Sachen, naja, was ist denn im Grunde halt, wenn ich zum Beispiel halt eine Reha benötige? Das kann ja irgendwas, das kann ja Komplikationen halt auftreten.
Ja.
Oder wenn wir eine Haushaltshilfe dann in dem Moment vielleicht benötige ich
Weil
da
beide
jemanden.
Ja
genau,
frisch operiert
genau.
sind.
Und wie sieht das dann im Grunde halt aus? Welche Möglichkeiten? Und auch da hat man das ganz normale Spektrum, aber auch da mit der Besonderheit, dass man keine Zuzahlung leisten muss.
Das okay, heißt, sag mal, was ist das ganz normale Spektrum?
Also zum Beispiel Fahrtkostenerstattung, eine Reha, eine Haushaltshilfe, solche Sachen, auf die man sonst normalerweise halt auch unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch hat, hat man hier auch. Aber mit der Besonderheit, dass man überhaupt gar keine Zuzahlung leisten muss. Auch zu Medikamenten oder sowas oder Physiotherapie oder so. Das heißt, dieser ganze Zuzahlungsbereich fällt dann in dem Moment halt weg. Das heißt, ich muss keine Zuzahlung leisten.
Okay, da muss ich jetzt aber nicht irgendwie, weil die Krankenkasse weiß ja, was ich für eine OP hatte, da muss ich jetzt nicht irgendwie einen Antrag stellen oder irgendwas Besonderes machen oder so, sondern die Krankenkasse weiß das und dann ist irgendwie klar, okay, ich muss keine Zuzahlung wenn ich zum Arzt muss oder irgendwie Fahrtkosten oder ne, eben spezielle Medikamente oder irgendwie sowas, das wird alles automatisch übernommen. Da muss ich mich um nichts kümmern.
Genau, da muss ich mich um nichts kümmern, genau. Dann war es so, er hatte eine Zusatzversicherung abgeschlossen, wo er ein Krankenhaustagegeld bekommen hat.
Eine private,
genau. Und da fragte er, naja, wie sieht das denn eigentlich aus? Ich meine, gegen wen habe ich denn jetzt hier meine Leistungsansprüche? Und er hat gesagt, naja gut, das Problem ist natürlich halt, die Krankenkasse der Empfängerin, also seiner Frau, ist halt dafür zuständig. Und die hatte natürlich keine private Zusatzversicherung abgeschlossen. Es ist aber so, in solchen Fällen wird geguckt, welche Absicherung hat tatsächlich der Spender. Und das übernimmt dann tatsächlich die Krankenkasse des Empfängers.
Ach so.
Ganz interessant fand ich das.
Ach,
genau.
Das finde ich ja auch spannend. Also obwohl sie eigentlich gar keine Versicherung hat und gar keinen Anspruch hätte, also ne, auf dieses Krankenhaustagegeld,
genau.
Weil er diese Versicherung hat, übernimmt die Krankenkasse das
genau,
für ihn.
Genau. Und da hat er gesagt, nee, das ist dann, ne, das wird dann halt auch gezahlt. Also von daher war das halt tatsächlich in dem Moment halt auch nochmal eine ganz, ganz gute Information. Genau, dass man da halt auch nochmal zusätzlich halt irgendwie abgesichert ist.
Also man muss ja sagen, also wir bashen ja Krankenkassen gerne und häufig, weil sie Sachen nicht übernehmen, sich querstellen und sowas. Aber hier muss man schon sagen, dass sie sich im Rahmen des Möglichen schon bemühen, es den Spenderinnen und Spendern so leicht wie möglich zu machen und das, was da irgendwie potenziell irgendwie Nachteile irgendwie so ein bisschen abzufedern.
Naja, es ist halt gesetzlich geregelt. Das heißt, du hast im Grunde natürlich auch diesen...
Okay.
Ne, also es ist eigentlich ist es halt gut vom Gesetzgeber, dass er gesagt hat.
Okay, dann lobe ich den Gesetzgeber und nicht die Krankenkassen.
Genau, dass man einfach gesagt hat, man möchte die Situation von Menschen, die dann schon freiwillig halt auch eine Lebensspende oder ein lebendes Organ halt dann auch spenden an Angehörige oder möchte man es halt so leicht und so gut wie möglich machen und die Rahmenbedingungen dann dementsprechend natürlich halt einfach auch geben.
Okay.
Und von daher danke an den Gesetzgeber. Genau.
Wollte ich gerade sagen, ich ziehe das Lob an die Krankenkassen wieder zurück, weil sie können überhaupt nicht anders.
Sie müssen, genau.
Aber das hat sich tatsächlich der Gesetzgeber Ja, also bei allem Drumherum und der fehlenden Einigung, die sie jetzt da irgendwie zum Thema Widerspruchslösung irgendwie nicht auf den Plan bringen und so, hat sich das der Gesetzgeber gut überlegt, dass er die Krankenkassen verpflichtet, da ein kleines Add-on oben drauf zu packen für diejenigen, die Leben spenden.
Genau. Mhm. Genau, also das war so das Leistungsspektrum der Krankenkasse, was wir dann erstmal abgeklopft haben. Genau, und dann gibt es tatsächlich auch noch im Bereich der Unfallversicherung besondere Voraussetzungen. Also auch da ist es so, weil das kann ja passieren, dass du möglicherweise aufgrund der Spende gesundheitliche Risiken entwickelst. Das heißt, oder irgendetwas passiert in der Folge aufgrund deiner Lebensspende.
Beim Spender dann, jetzt, ne?
Beim Spender. Ja. Und dann bist du unfallversichert. Das heißt, dann hast du auch hier tatsächlich halt als Spender das Leistungsspektrum des Unfallversicherungsträgers.
Okay, hol mich mal kurz ab. Nenn mir mal ein Beispiel. Was könnte das sein, was dann irgendwie passiert, so als, ne, im Nachgang zu so einer Transplantation, wo die Unfallversicherung greifen würde?
Ne, du hast ja so Folgerisiken möglicherweise oder ein erhöhtes Erkrankungsrisiko aufgrund der Tatsache, dass du nur noch mit einer Niere lebst. Mhm. Ne, das heißt also, wenn es jetzt so ist, dass vielleicht nach 10, 15 Jahren plötzlich festgestellt wird, hast halt aufgrund nur noch dieser einen Niere, entwickelst du halt eine bestimmte Erkrankung oder ein bestimmtes Krankheitsrisiko, was tatsächlich ursächlich auf diese Spende auch zurückzuführen ist, dass du nur noch mit einer Niere lebst, dann hättest du im Grunde halt einen Anspruch gegenüber dem Unfallversicherungsträger. Das heißt, wenn du dann zum Beispiel nicht mehr arbeiten könntest, hättest du einen Anspruch auf eine Rente. Oder du hättest tatsächlich auch einen Anspruch dann auf Verletztengeld oder verschiedene andere Leistungen des Unfallversicherungsträgers.
Wobei immer, wenn ich so Unfallversicherungsträger, Verletztenrente und so höre, weiß ich ja schon, wie kompliziert und anstrengend das ist.
Ja, das ist anstrengend.
Also wenn sie irgendwann mal zahlen, ist super, weil sie auch tatsächlich nicht schlecht zahlen.
Ja.
Aber das alles erstmal geltend zu machen, und da frage ich mich natürlich, gibt es da dann auch die Problematik, dass gesagt wird, naja, du hast zwar nur noch eine Niere, aber die Krankheit, die du gerade hast, kann nicht eindeutig darauf zurück, also auf die Transplantation zurückgeführt werden, das zahlen wir nicht.
Nee, es gibt da auch eine erleichterte Beweisführung. Also das ist jetzt nicht so, dass der Spender nachweisen muss, dass das halt tatsächlich auf diese Transplantation zurückzuführen ist, sondern es wird einfach grundsätzlich dann gesagt, die Ursächlichkeit ist gegeben.
Okay.
Auch da hat man tatsächlich, das ist schon richtig, was du sagst, wir haben ja ganz häufig auch, wir hatten ja auch schon ein paar Fälle irgendwie mit einem Unfallversicherungsträger, wo es halt echt große Probleme gab. Und da haben wir halt diese Beweislast einfach auch nicht in dem Moment. Das heißt, auch da ist der Spender tatsächlich privilegiert. Das muss man ganz klar sagen.
Also zu Recht auch, aber das ist natürlich auch wichtig, weil immer, wenn man denkt, ja, ich setze mich dann mit der Unfallversicherung auseinander, dann schlagen manche ja schon den Kopf, die Hände über dem Kopf zusammen, weil sie irgendwie sagen, ja, viel Spaß, rechne mal in 3 Jahren mit einer ersten Entscheidung oder irgendwie sowas.
Genau.
Und deswegen ist es natürlich wichtig, wenn man sich schon zu einer Lebensspende entschließt, dass man da dann halt auch entsprechende Vorteile hat. Aber wenn das so ist bei der, was hast du gesagt, bei der Beweisführung?
Bei der Beweislast.
Bei der Beweislast, genau. Dann ist das ja schon mal super.
Ja, genau.
Okay.
Genau. Also das war zum Beispiel auch nochmal so ein Vorteil halt. Also nicht, dass wir jetzt nicht damit gerechnet haben, aber natürlich ist es ja gut, das irgendwie auch zu wissen.
Na, auf alle Fälle.
Genau, genau. Das war dann so der Bereich Unfallversicherung. Und dann ist es so, wenn du deine Niere spendest, dann bekommst du automatisch einen Grad der Behinderung von 30, weil du ja nur noch mit einer Niere lebst.
Ach so, ja.
Und das ist also im Bereich der Behinderung oder Schwerbehinderung ja nochmal wichtig. Das heißt, wenn die verbleibende Niere, die du noch hast, gut funktioniert und es da keine Probleme gibt, dann gibt es einen Grad der Behinderung von 30. Gibt es möglicherweise dann irgendwie Komplikationen mit der noch verbleibenden Niere, dann dementsprechend halt auch ein höherer Grad der Behinderung.
Ja, genau. Aber das heißt, wenn alles total super läuft, dann bekomme ich den Grad der Behinderung von 30.
Genau.
Sag nochmal, weil ich kann mir das eh nicht merken und unsere Hörerinnen und Hörer wissen das vielleicht auch nicht. Was in Anführungszeichen bringt mir denn der Grad der Behinderung von 30?
Genau. Also ich kann eine Gleichstellung beantragen beim Integrationsamt. Das heißt, ich habe zwar keinen Schwerbehindertenstatus, aber ich könnte rein theoretisch beim Integrationsamt sagen, naja, ich habe jetzt hier einen Grad der Behinderung von 30. Ich hätte ganz gerne Gleichstellung, dass ich also mit einem schwerbehinderten Arbeitnehmer zum Beispiel oder mit einem schwerbehinderten Mensch gleichgestellt werde im arbeitsrechtlichen Bereich. Das heißt, ich hätte dann einen besonderen Kündigungsschutz.
Ah, okay. Ja.
Ne?
Ich mehr kann, Urlaub?
Nee, leider nicht.
Ach so, okay.
Das war klar, dass du da gleich drauf kommst.
Na ja, kann man immer fragen.
Nee, mehr Urlaub leider nicht.
Okay.
Und du darfst auch nicht die Altersrente für schwerbehinderte Menschen beantragen. Das heißt, du hättest jetzt nur rein theoretisch den Vorteil, halt einem schwerbehinderten Arbeitnehmer gleichgestellt zu sein im Bereich des Kündigungsschutzes.
Ja gut, aber das ist ja auch schon mal
ist
wichtig,
auch
ne?
schon mal was.
Ja.
Und man muss natürlich sagen, wenn ich den 30er habe für die noch zu, also für die eine Niere, alle anderen Erkrankungen, die ich ja möglicherweise auch vielleicht im Laufe meines Lebens dann halt habe, werden ja mit einbezogen. Das heißt, es kann natürlich auch gut sein, dass ich dann insgesamt vielleicht sogar einen Schwerbehindertenstatus halt irgendwie erreiche.
Mhm, okay.
Das kann ja auch sein.
Ja, genau. Muss ich noch eine Frage, diesen Grad der Behinderung, den ich dann bekomme von 30, muss ich den so beantragen, wie ich auch normalerweise einen Grad der Behinderung beantrage?
Genau.
Oder passiert da irgendwas automatisch?
Nee.
Weil ja irgendwie natürlich
nicht. Natürlich nicht, genau. Genau. Also eine Behinderung muss immer beantragt werden beim jeweiligen
Landesamt
für Soziales.
Also Grad der Behinderung muss beantragt werden, nicht die Behinderung, ne?
Ja, Entschuldigung, genau.
Ja.
Der Grad der Behinderung muss beantragt werden,
ja.
Genau. Beim zuständigen Landesamt für Soziales. Und genau, und dann bekomme ich einen Bescheid und dann kann ich halt die Vorteile ist mal doof, die Nachteilsausgleiche dann halt auch in Anspruch nehmen.
Ja, okay, ich frage nur, weil es wäre natürlich zu viel verlangt, wenn man sagen würde, okay, die Krankenkasse weiß ja um diese Lebensspende
ja.
und dann sind sozusagen all die anderen Leistungen, die da möglicherweise mit einhergehen.
Das wäre natürlich
Ämter kommunizieren miteinander oder so.
Oh, das, Wahnsinn, das ist Bürokratie,
ja,
dann weiß ich nicht wann, vielleicht 2050
ja,
oder sowas.
Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Verwaltungsvereinfachung.
Aber tatsächlich, das heißt für Betroffene, ne, das, was mit der Krankenkasse abgewickelt wird, das passiert in der Regel automatisch.
Genau.
Ne, also Befreiung von Zuzahlungen und all diese ganzen Sachen.
Genau. Bei den anderen Sachen muss ich dann halt tatsächlich gucken.
Dementsprechend einen Antrag stellen.
Genau,
ne?
Genau. Mhm. Nachteilsausgleich ist zum Beispiel auch der Pauschbetrag. Das ist gerade für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer halt dann irgendwie ganz interessant. Das heißt, der Grad der Behinderung von 30, dafür bekomme ich einen jährlichen Pauschbetrag, der dann halt bei der Steuer irgendwie einkommensmindernd dann halt abgezogen wird.
Ach so, okay.
Auch nochmal so ein kleines Goodie halt irgendwie, ne? Weitere Nachteilsausgleiche habe ich aber dadurch dann halt nicht.
Mhm.
Ne? So.
Okay.
Genau. Und wichtiger Punkt sicherlich auch nochmal, gegebenenfalls dann halt eine Erwerbsminderungsrente. Ne? Also das könnte ja auch irgendwann sein.
Ja.
Auch da hätte ich natürlich dann aufgrund des Verlusts der einen Niere, möglicherweise, wenn sich mein Gesundheitszustand halt aus welchen Gründen auch immer irgendwie verschlechtert und ich dann auch nicht mehr arbeiten kann, hätte ich natürlich halt auch einen Schutz. Das heißt, da könnte ich auch eine Erwerbsminderungsrente halt dann in dem Moment auch beantragen.
Ja. Und wie sind da so die Voraussetzungen? Weil du sagtest zum Beispiel bei der Unfallversicherung ist es so, dass es eine
Beweiserleichterung
gibt. Jetzt weiß ich natürlich auch von vielen Fällen bei uns aus der Beratung, dass es bei der Erwerbsminderungsrente, dann gibt es ein Gutachten und dies und das und das zieht sich alles. Mhm. Ist das bei einer Transplantation auch so oder gibt es da auch einen erleichterten Zugang, dass man sagt, okay, der ist transplantiert, es ist klar, woher das irgendwie kommt und da drehen wir jetzt nicht 20 Schleifen durch irgendwelche Instanzen.
Naja, das ist natürlich schwierig, weil letztendlich wird ja dann die Gesamtheit dann wieder betrachtet.
Okay.
Also es ist dann möglicherweise nicht nur die Niere, sondern verschiedene andere Einschränkungen, die ich möglicherweise habe.
Mhm.
Und dann muss natürlich immer in so einer Gesamtschau festgestellt werden, ist der noch in der Lage, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt mehr als 3 Stunden halt tätig zu sein.
Okay.
Und dann wird natürlich alles irgendwie angeschaut. Und da ist es jetzt nicht so, dass nur aufgrund der Transplantation dann gesagt wird, ja klar, der kriegt jetzt eine Erwerbsminderungsrente.
Ja, ja.
Weil man muss ja auch gucken, welche gesundheitliche Einschränkungen
logisch.
Hat er tatsächlich halt und besteht überhaupt noch im Grunde halt die Chance, dass er halt überhaupt irgendwelche Tätigkeiten ausüben kann.
Gut, aber es gibt diese Art der Absicherung. Das
genau.
war ja, glaube ich, für Herrn Bauer bestimmt auch wichtig
genau.
zu wissen. Weil natürlich, so wie man Krankenkassen gerne mal kennt oder auch andere Behörden,
ja.
Hätte ich mir auch vorstellen können, dass die sagen, ja, selber schuld, dass du irgendwie diese Niere spendest, ne? Dann musst du jetzt halt mit den Konsequenzen auch leben und dass wir
genau.
da irgendwas leichter machen oder so, das
genau.
kannst
das,
du mal vergessen,
genau.
aber da hat der Gesetzgeber ja glücklicherweise an vielen Stellen irgendwie einen Riegel vorgeschoben.
Genau, also diese ganzen Voraussetzungen, all das, was ich geschildert habe, gilt natürlich halt auch, wenn ich zum Beispiel einen Teil von meiner Leber spende, weil das wäre
ja.
so ein zweites Organ, was ich tatsächlich halt als Lebensspende spenden könnte.
Mhm. Ja.
Und bei der Leber ist das ja auch nochmal ganz interessant, weil die sich tatsächlich regeneriert, ne? Also wird ein Teil der Leber im Grunde halt dann transplantiert.
Ja, das stimmt. Die transplantieren nicht, also logischerweise, die nehmen sie nicht dem einen die Leber weg und geben sie dem anderen.
Das ist
also
ein bisschen schwierig.
Also ein Teil der Leber
genau.
wird dem der Empfängerin oder dem Empfänger eingesetzt.
Genau.
Und das wächst tatsächlich nach, ne?
Ja, das ist total schräg, genau. Also das heißt, irgendwie nach einer gewissen Zeit ist dann die Leber wieder auf der normalen Größe wie vorher irgendwie und ist nachgewachsen.
Ja, ist ein irrsinniges Organ. Also ich meine, die Leber kann sich ja, glaube ich, auch sowieso nach bestimmter Zeit, ne? So nach Alkoholmissbrauch oder so, kann die sich tatsächlich auch wieder vollständig erholen.
Gut zu wissen.
Ne? So, gut zu wissen, aber sie kann sich nicht nur erholen, sondern sie wächst auch tatsächlich so nach, dass es da möglicherweise kaum oder keine Komplikationen irgendwie im Nachgang gibt.
Genau. Mhm. Also von daher haben wir da schon Möglichkeiten, aber soweit ich weiß, sind das eigentlich, glaube ich, auch die Organe, die halt auch am häufigsten tatsächlich halt auch lebend transplantiert werden.
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass es auch rein theoretisch irgendwie, nee, jetzt erzähle ich, glaube ich, Quatsch. Ich meine, ich hätte irgendwie gelesen, dass es möglich ist, irgendwie was vom Darm oder auch irgendwas von der Bauchspeicheldrüse zu transplantieren. Ja, okay. Da bin ich mir jetzt aber nicht mehr so ganz sicher. Aber selbst wenn, ist es tatsächlich auch, ich glaube, das, was man immer so liest und was man auch im Kopf hat und was tatsächlich, glaube ich, zahlenmäßig auch meistens durchgeführt wird, sind tatsächlich Niere und Leber, wenn es um Lebensspenden geht. Ne?
Naja, und angesichts dieser Problematik halt bei Organspenden halt im Bereich der postmortalen Spende ist es natürlich tatsächlich erleichternd zu wissen, dass es halt zumindest zwei Organe gibt, die man auch unter Lebenden halt irgendwie transplantieren kann.
Das stimmt.
Weil das ist ja schon recht dramatisch, wenn man sich halt irgendwie das auch alles anguckt. Und für Menschen, die tatsächlich da irgendwie Jahre auf ein Organ warten müssen, ist es, also finde ich, kaum nachvollziehbar und schrecklich eigentlich.
Ja, das stimmt. Weißt du denn, wie es beim Ehepaar Bauer weitergegangen oder beziehungsweise ausgegangen ist? Weil das waren ja erstmal so die Infos, mit denen du sie nach Hause geschickt hast.
Ne? Genau, und das war erstmal wichtig zu wissen.
Bestärkend bestimmt. Für Herrn Bauer.
Ja, also ich glaube, das war jetzt nicht kriegsentscheidend halt irgendwie in dem Moment, dass man gesagt hat, okay, das brauche ich jetzt alles als wichtige. Also es war einfach nur eine wichtige Information, dass man halt einfach auch die Entscheidung, die man ja eigentlich vorher schon getroffen hatte, weil er hat natürlich gesagt, also ich kann das halt auch nicht mehr irgendwie, also es ist eine Situation, die ist halt einfach auch nicht mehr lebenswert für beide. Ja. Und wir müssen da jetzt halt was tun. Also die Entscheidung war eigentlich vorher schon getroffen. Mhm. Aber das hat sicherlich nochmal bestärkt, dass man gesagt hat, okay, ne, dann machen wir das jetzt halt auch. Und dann haben sie es durchgezogen, genau. Und Frau Bauer war dann weiß ich nicht, dreiviertel Jahr, glaube ich, später dann nochmal da. Und dann ging es nochmal um den Grad der Behinderung. Mhm. Und genau, und ihr ging es gut. Also ist alles super gelaufen. Ihm ging es auch gut.
Dann wollte ich gerade sagen, ihrem Mann hoffentlich auch.
Genau. Hatten also irgendwie keine großen Komplikationen, ist alles super gelaufen und waren froh, dass sie sich so entschieden haben, dass sie so durchgezogen haben, und von daher Ende gut, alles gut.
Sehr gut, dann wollen wir mal hoffen, dass es bei den beiden auch so bleibt.
Genau.
Ob bei unserem Gast auch Ende gut, alles gut ist, werden wir gleich erfahren, aber wir kommen erstmal zur Rubrik mit der heutigen Zahl.
Zahl des Schreckens oder der Hoffnung. Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema.
So, meine Liebe, 8.500. Und ich muss sagen, es ist höchstwahrscheinlich sehr, sehr einfach. Aber trotzdem, unsere heutige Zahl ist 8.500.
Menschen.
Richtig. Spenden.
Menschen. Ah ja.
Nee, ja. Was ist mit den Menschen?
Ich kann jetzt nicht.
Genau. Also 8.500 Menschen stehen in Deutschland gerade auf der Warteliste und warten auf ein Organ.
Oh, ja.
Und das ist wirklich richtig, richtig viel.
Das ist viel, ja.
Genau.
Ja.
Und Fakt ist aber leider auch, dass die Spendenbereitschaft in den vergangenen 20 Jahren zurückgegangen ist. Mhm. Ich glaube, während Corona ist es nochmal schwierig geworden. Mhm. Und ich weiß aber auch, dass natürlich Betroffene und die ganzen Stiftungen und Organisationen, die dahinter stehen, wirklich viel Öffentlichkeitsarbeit machen. Und vielleicht können wir auch gleich mit unserem Gast nochmal darüber sprechen, warum es trotzdem irgendwie so schwierig ist, für Menschen sich irgendwie zu entscheiden, ob es, ja oder nein. Ne? Wie das eigentlich kommt und was man vielleicht tun könnte, damit nicht mehr 8.500 Menschen auf der Warteliste sterben, weil man sagen muss, wer auf dieser Warteliste steht, ist es wirklich dringend.
Ja.
Und wenn die kein Organ bekommen, dann sterben sie möglicherweise. Ja. Das muss man so sagen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir gleich mit unserer Gästin sprechen, die, wie gesagt, schon zwei neue Organe bekommen hat und wir mal horchen, wie das bei ihr alles so war.
Wir freuen uns, dass sie den Weg zu uns gefunden hat. Heute bei uns zu Gast.
Milena Karlheim. Hallo Frau Karlheim, herzlich willkommen bei uns auf dem Ponyhof.
Hallo.
Hallo.
Hallo, schön, dass Sie da sind. Wir haben Sie vorhin, bevor wir über unseren Fall gesprochen haben und zwischendurch auch schon immer wieder angekündigt, weil wir beide, also Frau Lorenz und ich, sehr, sehr gespannt sind auf das Gespräch mit Ihnen, weil wir jetzt sehr viel in der Theorie besprochen
genau.
haben. Was ist eine Lebensspende? Mhm. Was ist eine postmortale Spende? Welche Ansprüche haben Transplantierte so im Bereich Sozialrecht, wenn es irgendwie um Transplantationen geht? Und das ist alles auch richtig und wichtig und vielleicht oder hoffentlich für die Hörerinnen und Hörer ja. auch spannend. Aber wir finden sehr viel spannender oder mindestens genauso spannend, ist es tatsächlich mit jemandem zu sprechen, der direkt betroffen ist. Sie haben, soweit ich weiß, 2011 ein neues Herz und 2014 eine neue Niere bekommen. Und Sie sind noch relativ jung. Warum war das notwendig, in so kurzer Zeit zwei neue Organe? Das ist ja Wahnsinn.
Ja, also bei mir hat das angefangen mit dem Herzen aufgrund eines Gendefektes.
Mhm. Ah.
Der mir aber bis zu dem Zeitpunkt, wo er quasi ausgebrochen ist in Form eines Herzstillstandes, gar nicht bewusst war, dass ich den habe.
Ja.
Also das hat mich wirklich von jetzt auf gleich quasi getroffen.
Mhm.
Und dadurch, dass aber auch mein Vater schon zu dem Zeitpunkt 16 Jahre herztransplantiert war, hatte man gleich gesagt, das ist wahrscheinlich, hat das mit einer Genetik oder dem Defekt zu tun, mhm. weil ich war 28 und
Ui.
Man kippt ja nicht aus dem Nichts dann einfach um und hat
ja.
einen Herzstillstand. Und dann bin ich eben auch in eine Klinik gegangen, um das zu erforschen. Und da war es dann schwarz auf weiß, dass es sich um einen Gendefekt handelt, der eben eine dilatative Kardiomyopathie hervorruft.
Mhm.
Das ist eine Erweiterung des Herzmuskels. Das Herz wird also mit der Zeit immer größer und immer schwächer. Und wenn die Diagnose kommt, es ist im Grunde klar, dass es das nicht wieder besser wird. Also eine Herzmuskelentzündung kann ja ausheilen, aber eine Herzmuskelschwäche wird die dilatative Kardiomyopathie ist halt immer weiter fortschreitend dann ab dem Moment.
Ja, das ist ja also tatsächlich, das ist, hat sie mitten aus dem Leben gerissen und dann so haben sie die Diagnose.
Quasi auf einer Party.
Ja.
Ja.
Getränk in der Hand, habe mich unterhalten und bin vorne rüber und dann war das Licht aus. Also wirklich. Und ich kann von Glück sagen, weil gerade auf einer Party, wenn man umfällt, wird das ja dann meistens auch mit einem Alkoholkonsum in Verbindung gebracht. Gut, ich habe natürlich auch ein bisschen was getrunken, aber das war dann natürlich anders. Und ein Ehepaar, die vor Ort waren, die haben das gleich richtig einschätzen können und haben dann mit der Laienreanimation auch angefangen.
Ja.
Der Notarzt kam und der hat auch gesagt, wenn die nicht gewesen wären, hätte er auch nichts mehr machen können.
Also das hätte auch richtig schief gehen können, ne?
Ja.
Ja. Wenn ich zu Hause geblieben wäre, hätte mich hingelegt, wäre eingeschlafen, dann
Oh wei.
Das kann gewesen auf
Ja, und dann kriegen sie die Diagnose und dann hieß es so, jetzt brauchen sie ein neues Herz.
Ja, das war dann so, ich war dann erstmal ein paar Tage im Koma, da wusste man jetzt auch gar nicht, inwieweit das Gehirn in Mitleidenschaft gezogen worden ist, weil ja aufgrund der Sauerstoffversorgung, das war nicht so ganz klar, aber zum Glück war da jetzt nichts. Und dann hatte man mir schon gesagt, dass ich mich so in 10 Jahren mit dem Gedanken eines Spenderherzens auseinandersetzen müsste. Und dadurch, dass ich ja meinen Vater quasi als bestes Beispiel in der Familie hatte und wusste, man kann auch gut mit einem Spenderherz leben, habe ich gesagt, gut, hätte halt nicht gedacht, dass es mich auch mal trifft, aber ich weiß, ich werde das jetzt so machen wie mein Vater quasi und das annehmen und das Beste draus machen. Nur war es jetzt so, dass dieser Gendefekt halt unberechenbar ist und dann war es schon innerhalb von 2 Jahren so weit, dass das Herz dann so schwach war, dass ich zum Schluss nur noch 10% Herzleistung hatte.
Ui.
Ja. Und ging dann wirklich nichts mehr. Also dann musste ich halt dann eben auch hochdringlich dann ins Krankenhaus.
Ja,
ja. Und das heißt, wenn man so schwer krank ist und so dringend ein Spenderorgan braucht, dann kommt man nicht nur auf die Warteliste, sondern wird wahrscheinlich irgendwo oben angesiedelt, ne?
Genau, das nennt sich High Urgent, also wirklich hochdringlich gelistet. Und ab dann ist man auch im Krankenhaus stationär. Naja, man darf dann nicht nach Hause, dass wenn der Anruf kommt oder halt eben ein Spendeangebot da ist, dass dann sofort auch agiert werden kann, weil gerade beim Herzen ist ja maximal 4 Stunden Zeit
Ach, wirklich
von
so?
einem Körper zum nächsten, sage ich mal.
Ui.
Und weil je länger es dauert, desto eher kann das Herz in Mitleidenschaft gezogen werden. Dann sind die Klappen nicht mehr so, schließen vielleicht nicht mehr ganz so gut.
Klar,
Also
okay.
das merkt man dann schon. Also wenn es dann länger dauert, dann ist es eigentlich nicht so gut
Ja,
mehr.
aber 4
okay.
Stunden ist natürlich auch sportlich. Ich habe gedacht, es
Ja.
wären noch ein bisschen mehr wenigstens,
Ja,
ne?
das bedeutet ja dann wahrscheinlich auch, dass das Herz im Grunde halt nicht zu weit entfernt sein darf. Also ich sag mal so im anderen europäischen Land, ich weiß jetzt nicht, wie das mit den Flugzeiten dann ist, das kommt ja dann
Ja, man muss
wahrscheinlich gar
dann
nicht mehr hin,
schauen,
ne?
genau.
Ja.
Ob es dann per
Puh.
Straßentransport
Ja.
kommt oder per Luft.
Ja.
Ja, da muss man halt gucken, dass das zeitlich alles passt.
Ja. Aber Sie sind nicht sofort auf die Transplantationsliste gekommen, nachdem Sie dann diesen Herzstillstand hatten und im Krankenhaus
Nein,
klar,
also da war von
sondern.
der Transplantation, das war noch weit weg.
Ah,
Da hatte
okay.
ich also eine Herzleistung so um 20%, wurde
Oh.
dann medikamentös erstmal
Ja.
eingestellt. Dann hat sich das Herz auch erholt ein bisschen, da hatte ich so 30%
Ja.
und da bin ich gut mit zurechtgekommen.
Ah,
Ich
okay.
bin dann auch in die Erwerbsminderung gegangen, habe dann nur noch 50% gearbeitet, weil ich schon, ich habe zwar nur im Büro gesessen, aber mit so einer schwachen Herzleistung merkt man das schon, dass es auch anstrengend sein kann. Und habe dann erstmal 2 Jahre noch ganz gut damit
Ach
gelebt, bin
so.
verreist
Ja.
und habe dann aber auch ein Defi bekommen, also implantiert, dass wenn es mal wieder zu einem oder Kammerflimmern kommt, dass der dann eben gleich direkt schockt, dass nicht wieder die Situation eines
Ah.
Herzstillstands kommt.
Okay.
Ja.
Wir
Und
hatten, Sie haben schon im Vorgespräch
ja.
erzählt, ne, Sie waren eine lange, lange Zeit im Krankenhaus, ne? Also, was hatten Sie gesagt? Über 3 Monate?
3 Monate, wobei das meines Erachtens eigentlich eher kurz
Also
ist.
für Betroffene wahrscheinlich, ne?
Ja,
Für unser eins ist das natürlich lang, aber ja.
Also viele sind ja auch da ein halbes Jahr, ein Jahr und das ist natürlich dann auch sehr belastend. Weil es ist ja so, man ist auch im Krankenhaus, bei mir war es so, ich war ja auch immer am Monitor, ich hatte permanenten Infusion, also ich konnte mich da auch nicht frei bewegen.
Ja.
Ich habe immer gesagt, eine Laufleine von 2 Meter, 2,50
Oh
Meter, konnte
Gott,
also quasi
ja.
einmal ums Bett, ans Fenster, mich vielleicht auf die Fensterbank setzen. Das war auch Hochsommer damals und auch warm und dann. Ach, irgendwie, dann habe ich da oben am Fenster gesessen und unten waren dann die Studenten, die haben dann Gitarre gespielt
Ja.
und das war einfach gedacht, da würdest du jetzt auch gerne sitzen, aber irgendwie war das auch schön, das von oben dann auch so ein bisschen zu sehen, so ein bisschen Ablenkung dann auch,
Ja,
ja.
ja, ja.
3 Jahre später haben Sie eine neue Niere bekommen.
Ja.
Ja, wie ist es denn? Wie ist es denn da? Also, weil ich muss
Ja,
tatsächlich sagen, also ich finde das
heftig.
schon hammerhart, wenn Menschen über ihre Transplantationen irgendwie so erzählen. Aber wenn man in so kurzer Zeit 2 neue Organe bekommt, das ist ja auch, ne, für den Körper, aber ich glaube auch vor allen Dingen für die Psyche wahnsinnig anstrengend, oder?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, vom Kopf her, ich habe das einfach, ich weiß auch nicht, wie ich es gemacht habe. Ich hatte keine psychologische Betreuung,
Okay.
gar nicht. Also ich habe immer gesagt, die brauchen das gar nicht. Also die haben mir auch nie jemanden geschickt. Von Mitpatienten habe ich das immer mitbekommen, wenn dann neu jemand kam dann innerhalb der nächsten 2 Wochen immer ein Psychologe, hat sich dann gekümmert und ich habe mich immer gewundert, warum jetzt zu mir keiner kommt und irgendwie habe ich das auch nicht vermisst, also von
Ja.
daher, weil ich halt auch immer meinen Vater hatte. Also wir haben ja auch, ich bin ja quasi mit dem Thema auch aufgewachsen.
Ja.
Also ich war in der Grundschule, als mein Vater krank geworden ist. Das Thema Organspende war bei uns immer präsent in der Familie. Das war nie so weit weg. Wir haben da auch über den Tod gesprochen und das war
Ja.
nie eine Berührungsangst da. Und
Ja.
das, denke ich, macht auch unwahrscheinlich viel aus.
Ja.
Naja, aber jetzt zur Frage zurückzukommen wegen der Niere. Bei mir war es halt so, die Herztransplantation an sich ist gut verlaufen, nur haben meine Nieren das leider nicht so gut gefunden.
Okay.
Und ich habe während der Operation, wo das Herz eingepflanzt wurde, ein akutes Nierenversagen
Oh Gott.
entwickelt,
Okay.
bin also quasi mit neuem Herzen wach geworden, habe aber
Oh
direkt aufs nächste
nein.
Organ gewartet.
Ja.
Das war natürlich dann schon erstmal ein Schock.
Ja.
Und es war immer noch die Hoffnung da, es ist ja nicht unwahrscheinlich, also es passiert oft, dass die Nieren Problem haben nach einer Herztransplantation aufgrund der Herz-Lungen-Maschine, an der man angeschlossen ist während der OP. Das ist ja auch wirklich eine Strapaze für den Körper. Und die Niere oder die Nieren, die sind sehr empfindlich als Organ. Also es ist ein herzrobuster. Und die sind halt
Ach.
schnell beleidigt. Und die waren auch nach meinem Herzstillstand beleidigt.
Ja.
Sofort wieder anfangen, sind sie aber nachher zum Schluss, also damals dann, aber eben, das hat ihnen jetzt quasi den Rest gegeben. Dann die hohe Immunsuppressiva, die ja die Medikamente, die man ja nehmen muss, damit die Organe nicht abgestoßen werden, schaden gleichzeitig den Nieren auch unwahrscheinlich. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, dann war ich halt an die Dialyse, gebunden und hab dann aber auch erstmal gesagt, so, ich will jetzt auch noch nicht erst auf die nächste Liste. Ich will jetzt mit meinem Herzen das alles jetzt so managen, weil gerade so das erste halbe oder ein Jahr der Körper, die ganzen Medikamente, also da ist immer noch viel, was sich erst ineinander greifen muss, dass das alles so funktioniert. Und dann gleich das nächste Fass aufmachen, da habe ich gesagt, nee, ich warte erstmal noch. Und ja, dann ist mein Vater in der Zwischenzeit dann leider auch dialysepflichtig geworden aufgrund der langen Medikamenteneinnahme. Wir sind dann quasi mal zusammen zur Arbeit, habe ich die Wand gefahren.
Oh Mann.
Und ja, und dann hat sich's herausgestellt, dass meine Mutter mir halt eine Niere spenden kann, was wir dann auch gemacht haben. Da war es dann aber leider so, dass es dann zu einer Abstoßung gekommen ist. Was für meine Mutter natürlich auch nicht einfach war. Sie sagt, wieso nimmt denn dein Körper ein fremdes Herz an und die
Naja.
Niere von der Mutter wird abgestoßen?
Nein. Stimmt.
Ja. Ich habe gesagt, Mama, wir sind drei Frauen. Also ich weiß, dass es eine Spenderin war. Ich sag, da war jetzt erstmal anfangs ein bisschen Zickenalarm. Alle spenden.
Oh, mit Humor nehmen,
Und das konnte dann aber auch gut dann mit Hochkortison und Plasmapheresen und was es da nicht alles gibt. Hat das dann auch 8 Wochen gedauert, da kam dann nochmal ein Rückfall, aber naja, egal. Jedenfalls hat es dann funktioniert,
ja. Ah, okay,
dass
Gott sei
die
Dank,
Niere
ja.
dann nicht wieder rausgenommen werden
Ach
müsste.
so, okay, konnten
Ja.
sie dann behalten,
Also, weil
ja.
das wäre dann sozusagen die Alternative gewesen, ne? Wenn ihr Körper die dauerhaft abgestoßen hätte,
Ja, da
hätte die
muss die
entfernt werden
raus.
müssen,
Das
ne?
geht da nicht anders. Ne? Und das hätte ich natürlich dann für mich auch nicht so. Denke ich, die Mutter will die Niere spenden, gibt das
Stimmt.
Organ ab und dann
Und dann funktioniert nichts.
ist
Furchtbar.
nachher. Ne? Also, da waren wir dann auch froh, dass das dann alles funktioniert hat.
Sie mussten ja dann doch relativ lange auf die Organe auch warten. Also Herz war jetzt 3 Monate, Niere dann ja auch einige Jahre. Wie war das denn für Sie während dieser Zeit? Also Sie haben ja schon gesagt, dadurch, dass Ihr Vater herztransplantiert war, hatten Sie ja zumindest sind Sie damit aufgewachsen, deswegen haben Sie das ganz gut weggesteckt. Und wie war denn so dieser Moment, als klar war, dass Sie zum Beispiel das neue Herz bekommen? Weil das war ja in dem Moment bestimmt auch irgendwie ein Glücksgefühl oder was ist Ihnen da so durch den Kopf geschossen?
Also das Erste, was ich zum Arzt gesagt habe, ist, sie wollen mich wohl verarschen. Also das ist total surreal, weil man wartet ja quasi auf dieses Organ und wenn es dann da ist, kann man es gar nicht glauben. Und es war auch während einem Telefonat mit meiner Freundin, die hat das also dann auch alles live mitbekommen, hat vorher gesagt, wenn das Angebot da ist, ruf mich bloß nicht an, ich will das gar nicht wissen. War jetzt ein bisschen
Ja,
schlecht.
wollte ich gerade sagen, ne?
Aber nein, das ist einerseits ist natürlich unwahrscheinlich die Erleichterung da, auch eine Art Freude. Nur dann habe ich für mich gedacht, kann ich mich jetzt, darf ich mich jetzt überhaupt freuen? Wir freuen uns als Familie, während auf der anderen Seite eine Familie trauert um einen lieben Menschen. Und da hatte ich erst so ein bisschen Schwierigkeiten, habe mich aber auch schon im Vorfeld damit auseinandergesetzt. Es stirbt ja kein Mensch für mich.
Nee, das
Der
stimmt.
Mensch
Auch nicht
ist
wegen
ja
ihnen,
so oder
ne?
so
Genau.
gestorben, aber der Mensch war halt so darauf eingestellt und so Nächstenliebe, dass er gesagt hat, wenn ich sterbe, dann möchte ich meine Organe weitergeben und ich darf dieses Geschenk jetzt annehmen. Und das werde ich auch annehmen und ich werde es in Ehren annehmen und immer alles dafür tun, dass es diesem Geschenk gut geht. Und das ist, bin ich quasi meiner Spenderin einfach schuldig, dass ich da nicht fahrlässig werde. Mhm. Und das habe ich mir dann immer auch vorgenommen und das habe ich auch immer so eingehalten. Und ja, und das Herz, toi, 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 das ist heute nach 13 Jahren immer noch genauso von der Leistung, wie als es damals eingepflanzt wurde.
Ja.
Trotz des Nierenversagens, trotz der 3 Jahre Dialyse, ich hatte noch andere Sachen drumherum, die auch nicht so einfach waren, aber das Herz ist einfach wirklich top. Und da bin ich unwahrscheinlich dankbar für.
Super. Sie wissen, also muss ich jetzt mal so dumm fragen, weil ich das wirklich
auch interessiert.
Nicht weiß. Sie sagen ja, ne, Sie wissen, dass die Spenderin, also dass es eine Spenderin war. Ansonsten wissen Sie aber gar nichts, wo das Herz
Daten
herkommt.
Weiß ich, ja.
Okay.
Man sagt ja immer, man darf es nicht wissen. Aber dann lag da halt mal eine Akte. Also ich weiß keinen Namen, gar nichts. Ich habe nur Körpergröße und Gewicht gesehen. Ich dachte, das ist aber nicht meins. Und ja, nee, das ist auch nicht Ihre Akte. Und dann gefragt, ja, was können Sie mir denn noch zu der Person sagen? Also ich weiß halt das Alter, dass es weiblich ist und wo halt die Entnahme war und dass es eben Hirnbluten war. Weil als der Arzt dann vor meinem Bett stand und sagt, wir haben Herzangebot für Sie, ich wieder oberschlau, ja, aber wir müssen ja jetzt erstmal abwarten, ob das überhaupt passt.
Ach so.
Und da meinte er, nein, also das passt definitiv. Und in dem Moment wusste ich schon, die Person ist wahrscheinlich schon länger irgendwie mit Hirnbluten. Und ja, und dann wird ja dann auch schon mal geschaut, im Fall der Fälle, dass man dann wirklich schnell auch agieren kann, welcher Spender jetzt am besten passt.
Ach so.
Und, ja.
Das sind die ganzen Voruntersuchungen wahrscheinlich schon gelaufen und da wusste man, okay.
Würden Sie sich wünschen, Sie wüssten, von wem das Herz kommt?
Nein.
Nee, ne? Weil das frage ich mich, wenn ich jetzt gerade so für mich drüber nachdenke, würde ich das wissen wollen, weil ich glaube, korrigieren Sie mich, aber in den USA ist es schon so, dass man das erfährt? Ja, ne?
Wie oft sieht man dann irgendeine Hochzeit und dann kommt jemand mit einem, wie heißt das denn, wenn man das Stethoskop?
Ja.
An die Brust und hört dann das Herz der verstorbenen Tochter schlagen.
Ja.
Also das finde ich wirklich schon grenzwertig.
Ja.
Für
ja.
beide Seiten.
Ja.
Für beide Seiten, weil da vermischt sich das auch oder kann sich viel vermischen. Und man stellt sich das ja auch immer vor, es war ein toller Mensch und wahrscheinlich auch Familie oder, aber man weiß es ja gar nicht.
Vielleicht war es auch gar nicht so, ne?
Na, vielleicht war es auch ganz anders.
Ja.
Ja.
Nee, wenn ich so drüber nachdenke, Katharina, ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich glaube, ich würde das auch nicht wissen wollen.
Ein bisschen neugierig wäre ich wahrscheinlich halt, also, ne, ob es vielleicht eine Frau oder ein Mann war oder wie alt, also das denke ich schon, aber ich fand das jetzt eben doch so schön, wie Sie das gesagt haben, ne, ich halte das in Ehren, ne, ich mache jetzt alles dafür, damit dieses Organ einfach auch so lange wie möglich halt auch in meinem Körper bleibt und ich halte es in Ehren und das ist, finde ich halt eine total schöne Einstellung dann in dem Moment, egal von wem es jetzt gekommen ist, ne?
Ja, das sowieso, das
genau.
Ist, aber das ist ja halt ein großes Geschenk und
ist Dankbarkeit.
Ne, wir wissen ja, wie viele am Tag sterben, die kein solch ein Geschenk empfangen dürfen.
Ja.
Von daher,
ja.
Also ich finde das auch einen sehr schönen Gedanken, so dass man das so, so in Ehren hält. Frau Karlheim, Sie haben jetzt gesagt, das Herz, das läuft, das ist jetzt 13 Jahre her, alles super. Wie geht's Ihnen denn insgesamt heute, auch mit der Spenderniere von Ihrer Mutter, wo ja der Start so ein bisschen holprig war? Ist alles okay oder wie ist so die Lage?
Es könnte besser sein. Es kann natürlich auch immer schlechter sein, aber ja, die Niere ist nun mal jetzt auch schon 10 Jahre da und eine Niere ist halt, wie ich im Vorfeld schon gesagt, empfindlicher als ein Herz.
Ja.
Das sollte man gar nicht glauben, ne?
Nee.
Ja. Und ich stehe also im Grunde, ich hatte letztes Jahr auch eine große Aktion, sage ich immer, was die Niere angeht. Ich stehe quasi seit letztem Jahr schon mit einem Bein wieder an der Dialyse.
Okay.
Und gucke, dass ich es jetzt so weit wie möglich rausziehen kann. So an sich geht es mir ganz gut. Wenn man natürlich sieht, wie viele Tabletten ich jetzt mittlerweile schon wieder am Tag nehme, das sind 25 oder 26, weiß man, die Frau wahrscheinlich doch nicht so gesund. Und aber ich bin ja froh, dass es Medikamente gibt, die einem dann helfen. Und Ich denke auch, dass es noch etwas dauern wird, bis ich wieder an der Dialyse bin.
Okay. Also es geht Ihnen glücklicherweise noch nicht so schlecht, dass Sie wieder irgendwie in Richtung Warteliste rutschen oder irgendwie
Und
sowas.
nicht mehr. Das kann
Aber
natürlich auch schnell kommen,
ist
aber den
klar,
Gedanken habe ich gar nicht. Ich denke jetzt nicht weiter als 3 Tage und damit fahre ich die ganze Zeit schon richtig gut und mache mich da dann auch nicht verrückt.
Ja, das ist,
Aber
glaube
soll
ich.
ich mir jetzt Gedanken machen, was eventuell in einer Woche sein kann,
Stimmt.
was aber dann gar nicht eintrifft? Und nee, also da fange ich jetzt gar nicht mit an.
Ja, aber weil Sie das gesagt haben, also erstmal war es für mich völlig neu, dass dass die Nieren so empfindliche Zeitgenossen sind. Und Sie sagten, na, die Niere wäre ja auch ja schon 10 Jahre alt. Ist das, also das heißt, wenn man jung Nieren transplantiert wird, heißt das, es ereilt einen des Öfteren im Leben oder wie ist das so?
Ja, das kommt immer drauf an. Es gibt auch Patienten, die 35 Jahre mit der Niere und da ist
Ah,
alles
okay.
gut.
Oh, okay.
Also man kann da auch, auch von Statistiken halte ich persönlich sowieso absolut gar nichts in Sachen Transplantation. Die sind nur da, um einen verrückt zu machen, sage ich immer. Und es ist ja so, die Organe werden ja angebastelt und dann sind ja da diese Nahtstellen und die können halt dann sich schnell verschließen, dann ist die Durchblutung der Niere nicht mehr gut. Bei mir war das Problem anfangs bei der Abstoßung, dann wird ja eine Nierenbiopsie gemacht. Die ist leider schiefgelaufen, quasi wurde meine neue Transplantatniere zerstochen und hatte ich 10 Tage massive Blutungen und konnte halt auch froh sein, dass die daraufhin auch nicht abgestoßen wurde, sodass die von Anfang an nie so richtig gute Werte hatte. Hatte dann auch eine Fistel in der Niere, dann kam jetzt letztes Jahr noch eine riesengroße Fistel dazu, also die Niere war gar nicht mehr wirklich durchblutet. Hatte dann auch einen großen Eingriff, wo es auch hieß, wir müssen, ne, mit Kontrastmittel, und Kontrastmittel ist ja Gift für die Niere. Da habe ich quasi alles auf eine Karte gesetzt. Ich sage so, jetzt gucken wir, Kontrastmittel, versuchen es. Und wenn jetzt die Dialyse kommt, dann kommt sie halt. Aber ich kann dann für mich sagen, ich habe wirklich alles versucht, um die Niere noch zu retten. Und es hat zum Glück funktioniert. Und ja, von daher denke ich, es geht noch, aber man. Wie gesagt, um auf die Statistik wieder zu kommen, Niere 10 bis 15 Jahre. Man sagt dann aber auch wieder, Leben spenden ist länger. Gut, wenn natürlich beim Anfang bei der Biopsie was schief läuft, ist das dann auch nicht mehr gegeben.
Klar.
Also von daher, da sind so viele Faktoren, die da mit einfließen. Der eine verträgt die Immunsuppressiva besser, der andere wieder weniger. Also von daher, ja. Aber das ist in der Tat so, dass wenn man jung transplantiert ist, meistens dann nochmal ein zweites Organ benötigt. Oder eben auch, wenn man herztransplantiert ist, dass man dann irgendwann auch eine Niere, wie bei meinem Vater ja auch. Also nach 15 Jahren oder 16 Jahren Medikamente, waren dann halt die Nieren auch in Mitleidenschaft gezogen worden durch die Immunsuppressiva.
Das wusste ich auch nicht, dass das so gekoppelt sein kann, ne?
Muss man dann, weil die Medikamente muss man ein Leben lang nehmen. Und wir hatten ja auch schon gesagt, eigentlich ist die Niere ja dafür zuständig, Giftstoffe halt auszuleiten. Und das ist natürlich klar, wenn die Medikamentenbelastung so hoch ist über all die Jahre, dann, dass die irgendwann möglicherweise geschädigt werden. Ja, ist schon nachvollziehbar. Aber habe ich mir auch tatsächlich noch nie Gedanken drüber gemacht,
Das ist halt das,
dass das
dass die
einhergeht,
Medikamente
ne?
dann im Nachhinein das Problem sind. Also man muss sie ja nehmen, aber die machen halt eben auch viel, richten viele Sachen an. Jetzt auch, habe ich auch jahrelang Cortison nehmen müssen, jetzt habe ich Osteoporose und
Oh ja,
alles so
klar.
diese ganzen Begleiterscheinungen, die so mit den Jahren dann kommen. Und ab dem 10. Jahr habe ich es dann auch wirklich schon gemerkt, dass jetzt mir die Medikamente mehr zu schaffen machen, als jetzt die Transplantation an sich, ne, oder die Organe.
Das denkt man vielleicht auch gar nicht, ne? Weil in meiner naiven Vorstellung ist so super,
Jetzt ist alles gut.
neues Organ. Und dann, ne, also wichtig ist halt, dass mit dem Organ alles gut geht, dass man das
Das
verträgt,
war.
ne, dass man das nicht abstößt, aber dass man natürlich einen Haufen Tabletten auch noch schlucken muss, selbst wenn eigentlich alles okay ist und dass das dann für andere Organe vielleicht auch nicht so tippitoppi ist. Da habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so drüber nachgedacht. Das ist natürlich echt eine schwierige Situation auch. Aber ihrer Mutter geht's gut.
Ja, der geht's Bombe. Also die hatte früher
Ja.
immer einen eher niedrigen Blutdruck, hat
Ja.
jetzt nur noch eine Niere, hat die Top-Blutdruck,
Ach,
also wirklich.
fantastisch.
Also sagt sie, ich würde das immer wieder machen. Auch rein, morgens ja. schon vor der OP, Daumen hoch und das wird. Und also wirklich überhaupt keine Beeinträchtigung, gar
Voll.
Nichts.
Also, ja. ja, weil ich frage auch nochmal, weil wir hatten ja vorhin eben den Fall auch, genau. da ging es auch um Lebendspende von einer Niere. Und ne, also, dass man sich da Gedanken drüber macht, wenn man auch spendet und so und alles Mögliche abcheckt, ist ja irgendwie klar. Aber viele, glaube ich, haben tatsächlich auch die Bedenken, dass wenn man dann selber nur noch eine Niere hat, dass es irgendwie schwierig werden kann. Deswegen wollte ich mal von Ihnen hören, ne, wie es Ihrer Mutter geht. Und wenn es Ihrer Mutter gut geht, ist ja total super. Also von daher, das freut mich sehr.
Doch, also da hatte ich anfangs mehr Angst um meine Mutter.
Ja, glaube ich.
Weil sie wurde ja vor mir abgeholt. Ich sage, sie geben mir erst die Narkose, wenn sie mir sagen, wie es meiner Mutter geht. Ja. Also das wollte ich auf jeden Fall wissen. Und dann wurde ich halt auch in den OP-Vorbereitungsraum geschoben. Und ich sage meine Mutter, ah ja, super. Und top Niere, also die Niere wurde 50 Jahre jünger geschätzt. Und ich sage, ja geil.
Also ja, super.
Naja, nee, das war schon. Ja. Und dann konnte ich auch beruhigt in meine OP gehen.
Ja. Klar.
Aber meine Mutter stand dann am nächsten Tag, stiefelte die schon los auf Normalstation, weil ich da auch intensiv lag und wurde dann vom Pleger eingefangen, wo sie denn jetzt hin wollte. Ja, zu meiner Tochter. Na, jetzt aber mal schnell in den Rollstuhl.
Also ein Plädoyer für die Lebensspende.
Jawohl.
Dass das wirklich auch gut gehen kann. Ne? Ja. Aber wir hatten das ja vorhin auch mit den Zahlen, ne? Das ist wahnsinnig viele Menschen tatsächlich in Deutschland gibt, die jeden Tag auf ein Organ warten und dass es doch eine hohe Zahl von Patientinnen und Patienten gibt, die dann auch versterben und dieses Organ niemals bekommen. So Ihre persönliche Meinung vielleicht auch nochmal, was müsste sich tatsächlich irgendwie ändern oder was müsste passieren, damit sich einfach auch mehr Menschen zu so einer Organspende bereit erklären, weil natürlich ist es eine persönliche Entscheidung. Wir hatten vorhin auch nochmal drüber gesprochen. Es gibt ja den Organspendeausweis. Soweit ich weiß, du hast einen, ne?
Ja.
Ich habe auch einen.
Seit Jahren.
Genau.
Ich habe noch keine Patientenverfügung, aber einen Organspendeausweis.
Genau, den haben wir beide, genau.
Keine Patientenverfügung.
Ja, ich weiß. Ich erzähle das hier im Podcast schon. Es ist schon ein Running Gag. Aber
wir müssen es jetzt mal anfangen, genau. Aber ich habe das so selber bei mir auch gemerkt, als ich mich mit damit auseinandergesetzt habe. Es ist natürlich tatsächlich auch in dem Moment, eigentlich war es eine einfache Entscheidung, aber es sind dann doch so ein paar Gedanken auch durch meinen Kopf geschossen. Weil man muss sich natürlich auch mit dem Tod dann in dem Moment so ein bisschen auseinandersetzen. Ne? Und das macht ja niemand gerne. Also gerade wenn man jung ist, macht man das nicht gerne. Und welche Organe dürfen dann entnommen werden und welche auch nicht. Und das ist dann ja schon auch irgendwie eine Entscheidung. Und meine Hausärztin hat mir das damals gesagt und hat gesagt, hier, ne, hat mir ein Infomaterial mitgegeben, hat gesagt, also, ne, da gibt es auch einen Organspendeausweis und wäre schon toll.
Ne, lieben Gruß machen. An die Hausärztin, finde ich gut, dass
genau.
Sie das so.
Genau.
Na, wir vom SOVD haben aber auch einen Flyer und wir zum Organspende und da gibt es auch einen perforierten Organspendeausweis, den man sich da rausklipsen
sehr
kann
schön.
Und wo
ja.
man das
genau.
dann,
genau.
ankreuzen
und
kann.
Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man halt informiert, auch gerade, dass die Ärzte halt informieren und vielleicht dann die Spendebereitschaft halt auch größer wird. Aber so grundsätzlich, was meinen Sie denn? Gibt es vielleicht noch ein paar andere Punkte, die man vielleicht ändern müsste oder wo man ansetzen müsste, damit sich mehr Menschen auch einfach damit auseinandersetzen?
Ja, also ich bin ganz klar für die Widerspruchslösung.
Okay.
Weil dann, ich finde, das nimmt auch keinem, man schränkt es ja dadurch nicht ein. Man kann ja sagen, ja oder nein. Mhm. Also mir ist es auch wichtig, und durch die Widerspruchslösung muss man sich ja damit auseinandersetzen, weil auch wir gerade gesagt haben, es macht ja niemand gerne, aber es führt ja keinen Weg dran vorbei.
Ja.
Ich finde es wichtig, dass eine Entscheidung getroffen wird. Ganz egal, ob jetzt ja oder nein.
Ja.
Wichtig
ja.
ist erstmal die Entscheidung an sich, um die Angehörigen zu entlasten, weil ich möchte nicht mein Leben lang mir die Frage stellen, habe ich jetzt im Sinne meines Verstorbenen oder meiner Verstorbenen gehandelt, wenn die vorher keine Entscheidung darüber selbst getroffen hat oder gesagt hat, hier ist mein Organspendeausweis, ihr wisst Bescheid, dann so und so. Das finde ich immer sehr schwierig. Also auch jetzt einfach mal an die Angehörigen denken, was man denen quasi damit aufbürdet, wenn man keine Entscheidung trifft. Und selbst wenn man nicht drüber sprechen möchte mit den Angehörigen, kann man ja für sich sagen, ich möchte es oder ich möchte es nicht. Und sagt denen dann nur, da und da liegt mein Ausweis oder im Fall der Fälle, guck da in die Schublade, sage ich jetzt einfach mal, dann wisst ihr Bescheid. Das geht alles. Und Das ist halt das, was mir so am Herzen liegt, dass man sich da wirklich mit auseinandersetzt. Und ich finde, es gibt schon so viel Aufklärung und laut Umfragen sind ja auch so viele bereit, aber es ist einfach, ich weiß nicht, ob es Bequemlichkeit ist, sich so einen Ausweis auszudrucken oder auszufüllen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich sehe wirklich in der Widerspruchslösung den einzigen Weg, da bessere Zahlen, hört sich immer so doof an, aber den halt Schwerstkranken wirklich auch wieder mehr Hoffnung zu geben, dass sie eben die Chance haben, auch dieses Geschenk, wie ich es empfangen durfte, auch empfangen zu können, um eine zweite Chance zu bekommen.
Wir hatten vorhin auch ganz kurz schon über die Widerspruchslösung gesprochen, aber nur noch mal, damit wir auf dem gleichen Stand sind. Also Widerspruchslösung heißt, per se sind alle Organspender. Und wenn ich das nicht möchte, dann muss ich oder kann ich dem logischerweise, weil man kann niemanden dazu verpflichten, kann ich dem widersprechen. Und das gibt's in ganz, ganz vielen anderen europäischen Ländern. Ich glaube sogar in den meisten. Ist das richtig?
Deutschland ist da wirklich ein Schlusslicht und Deutschland ist auch ein Nehmerland. Also wir bekommen von den Ländern, wo die Widerspruchslösung gilt, unwahrscheinlich viele
Das ist
Organe.
total ungerechnet, weil das habe ich habe mich das vorhin gefragt, als Sie erzählt haben, was Sie sozusagen über Ihre Spenderin wissen. Da habe ich mich gefragt, naja, die Spende muss ja nicht zwangsläufig irgendwie aus Deutschland kommen. Und wie ist das in Ländern, die wirklich okay Organspendezahlen haben und die abgeben können, weil sie jetzt oben auf der Liste stehen? Aber fair ist das halt
Nee,
natürlich
ganz und
nicht,
gar
ne?
nicht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwann die Länder vielleicht auch mal sagen: So Leute, entweder zieht ihr jetzt auch mit oder ihr bekommt keine Organe mehr. Und
Und dann
dann
wird es
ist das
richtig
eine
düster, ne?
Vollkatastrophe.
Ja, also ich verstehe das sowieso nicht, weil ich denke meistens, wie gesagt, mit der Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht. Ich habe manchmal so das Gefühl, wir sind so eine Gesellschaft, die halt ungern über den Tod halt einfach nachdenkt und redet. Und auch gerade, wenn wir solche Themen ja auch hier im Podcast haben, ist das auch immer so ein bisschen, ah, na ja, muss das denn sein? Ich finde das aber total wichtig, weil also zum Leben gehört halt der Tod auch dazu.
Ich wollte es
Und
gerade sagen,
ne,
genau.
das ist eine
Kommt
ganz,
ja
ganz,
keiner drum rum.
nee,
Also.
wir werden irgendwann alle sterben. Und natürlich hat man da vielleicht auch Angst davor oder man möchte sich damit nicht auseinandersetzen, aber es ist halt wahnsinnig wichtig. Und bei der Patientenverfügung muss ich es auch machen, warum dann nicht halt auch bei so einer Geschichte mit dem Organspendeausweis? Und Sie haben schon recht, das hatten wir bei der Patientenverfügung auch. Wir schützen ja auch unsere Angehörigen vor einer Gewissensentscheidung. Ne? So, und das ist halt einfach, denke ich mal, auch nochmal wichtig, dass man sagt, ich muss das meinen Angehörigen nicht zumuten, das ist jetzt mein eigener Wille und das bin ich denen schuldig.
Naja, vor allen Dingen, ich denke immer, letztendlich ist ja so eine Entscheidung, wenn ich vorher mit meinem Angehörigen da gar nicht drüber gesprochen habe, irgendwie dann doch ja eher meine Entscheidung als die des Verstorbenen. Ne, ich glaube oder ich versuche zu ergründen, was die oder derjenige gewollt hätte, aber letztendlich ist es nur eine
Man weiß es
Annahme.
aber nicht.
Ne? Nicht 100, also weil ich kenne durchaus Leute, wenn ich, ne, von denen ich gedacht hätte, die sind 100 pro Organspender und zwar mit allem. Und die haben da aus verschiedenen Gründen Bedenken und sagen ganz, ganz klar, nee, ich möchte meine Organe nicht spenden. Also von daher, man kann den Leuten irgendwie nicht in den Kopf gucken, sondern nur vor den Kopf gucken. Und deswegen
Stimmt.
finde ich das natürlich auch so wahnsinnig wichtig,
Ja.
dass da irgendwie eine Entscheidung irgendwie
Ja.
getroffen wird. Also ich frage mich das aber auch, wo oder warum das so schwierig ist, weil ich tatsächlich finde, dass sehr viel Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung betrieben wird, ne? Also
Ja.
im Vorfeld habe ich ja auch noch mal auf verschiedenen Internetseiten recherchiert. Ne, Sie sind ja auch beim Bundesverband der Transplantierten, nee, der Organtransplantierten, ne? BOD, BDO, Entschuldigung.
Oh,
Jetzt habe ich es aber
genau.
so. Wir verlinken sie auch in den Shownotes. Also und auch da gibt es überall Infos und auch wirklich sehr detailliert und so, dass ich denke, da wird auch wirklich jede Frage beantwortet und trotzdem halten sich da so hartnäckig irgendwie so Gerüchte wie, ob ich dann wirklich hirntot bin, wenn sie mir die Organe entnehmen und so. Und da frage ich mich tatsächlich, wo sowas herkommt.
Es ist auch viel von den Medien, die dann teilweise Das so Aufbauschen auch, oder wenn mal irgendwo jetzt neulich auch ein Fall war, wo dann auch hin tot und dann doch wieder aufgewacht. Und wenn das dann, dann wird das so aufgebauscht. Und aber das war dann, das sind dann aber auch andere Länder, da sind dann auch andere Regeln. Das wird dann natürlich verschwiegen in dem Moment.
Ja, ja.
Ne? Und heißt es natürlich ja nicht, dass das in Deutschland auch so ist. Und also das ist ja wirklich, das wird ja so geprüft in Deutschland mit dem Hirntod, unabhängige Ärzte. Und also da, das, ich bin der Meinung, wenn da diagnostiziert ist, dass Hirntod ist, dann ist da auch ein Hirntod da.
Ja. Also da bin ich mir auch sicher.
Ja. Ja, steht außer Frage.
Ja. Ja. Aber was glauben Sie denn, also weil das ist ja auch nicht nur in der Gesellschaft, also nicht nur die Zahlen sind schlecht von denjenigen, die sagen, ich habe einen Organspendeausweis und ich möchte spenden. Es ist ja tatsächlich auch, wenn man jetzt so in den Bundestag und sich die politischen Debatten anguckt, das ist ja eine Wahnsinnsdiskussion, da kommt man ja irgendwie gar nicht zum Punkt. Die Widerspruchslösung steht ja schon lange, lange irgendwie im Raum und trotzdem gibt es da keine Einigung. Wie kommt das auch auf politischer Seite?
Also ich habe mir das ja auch live mit angeguckt und ich war echt kurz davor, noch einen zusätzlichen Beta-Blocker zu nehmen, der mich so aufgeregt hat, wie die Argumentationen da sind, dass das ja nicht geht, dass man den Leuten quasi vorschreibt, dann Organspender zu sein, dass sie dann aktiv widersprechen müssen. Das würde ja gegen die Menschenrechte, sage ich jetzt mal, verstoßen oder wie auch immer da argumentiert wird. Ich meine, die anderen Länder machen das ja auch.
Ja,
und da
ja.
ist auch nie so ein Tamtam gewesen.
Ja, Frau Kallheim, wir sind auch schon am Ende der Podcast-Folge angekommen. Vielen, vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Ich habe zu danken, dass ich dabei sein durfte.
Sehr, sehr gerne.
Sehr,
wir
sehr
wünschen
gerne.
Ihnen alles Gute für Ihre empfindlichen Zeitgenossen, Ihren Nieren, dass das noch möglichst lange gut geht, ohne Dialyse.
Danke auch nochmal für die persönlichen Eindrücke. Fand ich jetzt eben sehr, sehr spannend.
Auch, so, dass Sie so offen waren nochmal mit Ihrer Geschichte.
Ja.
Ich danke dir, Katharina, für die heutige Folge.
Ich danke dir, Steffi.
Dann würde ich gern unseren Hörerinnen und Hörern nochmal mit auf den Weg geben. Machen Sie sich Gedanken um das Thema Organspende.
Ja.
Füllen Sie einen Organspendeausweis aus, wenn Sie spenden möchten sowieso, aber auch wenn Sie nicht spenden möchten. Sie können da auch Nein ankreuzen. Wichtig ist, machen Sie sich Gedanken zu dem Thema, damit Sie auch Menschen wie Frau Kallheim möglicherweise weiterhelfen können. Wir verlinken alles, was wichtig ist zu dem Thema in unseren Shownotes, damit da auch sich alle irgendwie umfassend informieren können. Frau Kallheim, vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Danke, Katharina.
Danke.
Tschüss.
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 Das war er, der Podcast des SOVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei!